Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Hallo und willkommen zum Podcast der digitalen Agenda. Heute mit der Folge Teilhabe am digitalen Wandel. Zu Gast in dieser Folge sind das ZAWIF. Das ist das Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung. Und zu Gast sind Markus Marquardt, Theresa Kocher und von der digitalen Agenda Sarah Waschler. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Ja, und um euch mal noch mal genauer vorzustellen, Markus Marquardt, du hast Politik, Pädagogik und Psychologie studiert, bist als Leiter des ZAWIFs im Bereich Erwachsenenbildung unterwegs und lebst schon seit 25 Jahren in Ulm und bist auch in einigen Digitalisierungsthemen mit dem Thema bürgerschaftliche Teilhabe oder Partizipation und generationsübergreifende Angebote unterwegs. Theresa, du bist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen und hast promoviert im Rahmen von der Zukunftsstadt 2030. Das ist ja
leider noch nicht. Das ist der Plan im Moment.
Das werden wir dann nochmal rausschneiden.
Du kannst es auch gerne drin lassen und wir senden den Podcast in 3 Jahren.
Genau, also nochmal, Theresa, du bist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen und promovierst jetzt gerade im Rahmen der Zukunftsstadt 2030 und untersuchst in der Begleitforschung dieses Projekt und kannst uns im Rahmen von diesem Podcast noch mehr zu deiner Arbeit erklären, nehme ich an. Und Sarah Waschler kennen wir schon. Sie ist im Bereich von der digitalen Agenda diejenige, die Themenfelder Bildung und Gesundheit koordiniert. Sie ist Kultur- und Verwaltungswissenschaftlerin und arbeitet natürlich dann auch eng mit dem ZAWIF zusammen. So. Genau, und das ZAWIF kenne ich ja eigentlich ganz arg oft so im Thema der Seniorenbildung und an so Akademien, die an der Uni stattfinden, für meistens nutzen das eben Senioren. Und mir war das eigentlich gar nicht so klar, dass das ZAWIF auch in diesem Bereich von Digitalisierung unterwegs ist. Welche Rolle hat denn das ZAWIF jetzt hier in diesem Projekt von der digitalen Agenda? Markus, magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also zunächst mal ist das vollkommen richtig. Das ZAWIF ist eine Einrichtung an der Universität Ulm, was als Hauptzielgruppe ältere Menschen hat. Aber wir beschäftigen uns jetzt schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten mit der Frage, wie ältere Menschen an die neuen Medien herangeführt werden können und welche Bedeutung heute eben auch die Digitalisierung für die Menschen, nicht nur für ältere, sondern auch für jüngere Menschen hat. Und insofern war das für uns jetzt auch eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit der Zukunftsstadt 2030 uns hier auch als Forschungspartner einzubringen. Und es ist unsere Aufgabe, im Rahmen des Themenfelds Bildung die Stadt Ulm, die digitale Agenda und eben die Entwicklungen, die wir im Rahmen der Zukunftsstadt 2030 planen, auch mit zu begleiten, hier Projekte zu initiieren und letzten Endes dafür zu sorgen, dass so eine Art Digitalisierung von unten überhaupt erst möglich wird.
Und wie läuft das denn? Also, oder was gibt es denn noch da speziell für Teilthemenfelder? Um was genau geht es denn dabei? Natürlich kann ich mir vorstellen, dass ältere Leute Schwierigkeiten haben mit dem Internet, aber ist das alles oder in was für Bereiche bewegt sich die Wissenschaft hier?
Ja, also wir haben zunächst haben wir einfach überlegt, wer sind die Anknüpfungspunkte im Bereich Bildung für die Digitalisierung. Und wir haben dann im zweiten Schritt im Rahmen des Projekts gemeinsam mit Bürger und Bürgerinnen, aber auch mit Akteuren verschiedene Themenfelder identifiziert, an denen wir über die Projektlaufzeit bis 2022 weiterarbeiten wollen. Und als Thema haben wir Familie und Digitalisierung ausgemacht. Wir begleiten das Verschwörhaus, den sogenannten digitalen Bolzplatz. Wir haben uns dem Thema Engagement und Quartiersarbeit angenommen und wir behandeln die Themen Gesundheit und Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit und Digitalisierung und beschäftigen uns auch mit der Frage, wie die Technik LoRaWAN hier in Ulm auch für Bürger und Bürgerinnen zugänglich gemacht werden kann.
Und wie weit seid ihr jetzt da schon gekommen? Also gibt es schon jetzt schon oder wo steht ihr dann in dem Projekt? Jetzt ist es am Anfang oder seid ihr da schon mittendrin?
Also im Grunde genommen sind wir mittendrin. Das Projekt hat ja 2019 im September angefangen oder Oktober. Und wir haben in den einzelnen Themenfeldern, zunächst haben wir mit dem Bereich Familie begonnen, haben dort sehr stark mit der Familienbildungsstätte zusammengearbeitet und haben dann gemeinsam mit der digitalen Agenda, aber auch bestimmte oder verschiedene Bürgerwerkstätten durchgeführt, in denen wir gemeinsam mit den Bürgern überlegt haben, was ist ihnen denn inhaltlich wichtig bei dieser Digitalisierung? Worauf kommt es an? Und ich glaube, eines der Kernpunkte, und die durchzieht alle unsere Themenbereiche, ist letzten Endes, dass ganz viele Bürger und Bürgerinnen Angst haben, bei dieser Digitalisierung abgehängt zu werden. Dass sie zunächst mal auch gar nicht unbedingt wissen, was bedeutet denn Digitalisierung im Einzelnen. Und das ist sozusagen eine unserer Aufgaben, im Rahmen von verschiedenen Bildungsveranstaltungen runterzubrechen, was bedeutet Digitalisierung für den Bürger tatsächlich. Und das haben wir eben zum Beispiel an diesen Themenbereichen deutlich gemacht. Also worauf muss man im Kontext der Familie achten? Wie muss man mit den neuen Medien, mit digitalen Medien in der Familie vielleicht auch umgehen? Das ist so ein Thema, das uns gemeinsam mit jungen Familien, mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt und natürlich auch mit den Hauptberuflichen, die in dem Bereich arbeiten. Oder ein anderes Thema ist eben die Frage, wie kann denn Quartiersarbeit mit Hilfe von digitalen Mitteln gelingen? Und da haben wir eben die Idee der virtuellen Nachbarschaften initiiert, gemeinsam mit dem Bereich Soziales und der digitalen Agenda. Das ist sozusagen, die Idee ist eigentlich entstanden, noch bevor wir sozusagen wussten, was mit Corona auf uns zukommt. Aber durch Corona selbst hat das Ganze nochmal anders Fahrt aufgenommen, weil ganz viele persönliche Begegnungen waren plötzlich überhaupt nicht mehr möglich. Und während bis dahin wir eigentlich immer auch ein bisschen in Erklärungsnot waren, was bedeutet denn und warum sollen Bürger und Bürgerinnen diese neuen Medien, die digitalen Medien nutzen, war es plötzlich so, dass eigentlich ganz klar war, Austausch, Begegnung ist nur noch über diese Medien so möglich. Und jetzt ging es dann nicht mehr um die Frage des Warums, sondern eher um die Frage, wie kann das gelingen, welche Hemmschwellen sind dabei und wie kann man das eben meistern. Und zwar nicht nur diejenigen, die ohnehin schon im Internet aktiv sind und gut unterwegs sind, sondern auch Menschen, für die virtuelle Konferenzen, der Austausch über BigBlueButton oder über andere Videokonferenztools ganz neu war. Und das ist eine Riesenherausforderung und das sozusagen einzubinden mit der Quartiersarbeit, da sind wir noch mittendrin und haben aber auch schon erste Erfolge vorzuweisen.
Ihr habt schon ein bisschen erklärt, dass es am Anfang eigentlich ganz schwierig war zu sagen, Digitalisierung, wie betrifft mich das als Bürger überhaupt? Wie betrifft mich Digitalisierung als Familie? Und die Corona-Pandemie hat eigentlich uns allen klargemacht, wie betrifft uns das? Aber es war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an in eurem Projekt Corona-Pandemie geplant. Das heißt, wie habt ihr überhaupt angefangen, Bürger dafür zu sensibilisieren, sich für Digitalisierung zu interessieren?
Genau, wir hatten das Glück, dass am Anfang wir tatsächlich noch reale Begegnungsformate auch durchführen konnten. Im Moment ist ja die dritte Projektphase, das heißt, es gab schon zwei Phasen davor, in der immer wieder auch Bürgerveranstaltungen, Bürgerwerkstätten stattgefunden haben, wo sich die Ulmer Bürgerinnen und Bürger einbringen konnten. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Januar, Februar 2020, hatten wir im M25, im Münsterplatz 25, hier in der Innenstadt, ein Ausstellungs- und Begegnungsort rund um die Zukunftsstadt, wo die vier Themenfelder sich auch vorgestellt haben.
Dort haben wir vom Bereich Bildung verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel ein Erklärcafé, wo im Prinzip Begriffe rund um die Digitalisierung auf einfache und verständliche Weise erklärt wurden. Wir hatten Wolken in Papierform ausliegen, in Anlehnung an die Cloud, wo man ja auch Sachen hochladen kann, haben wir dann dort Begriffe draufgeschrieben, die die Leute mit der Digitalisierung auch in Verbindung bringen und sie oben im Raum aufgehängt, wo dann auch jeder und jede Definition dazu schreiben konnte, was diese Wörter für sie persönlich bedeuten, um so auch ein bisschen ein Wörterbuch der Digitalisierung aus Bürger- und Bürgerinnenmund sozusagen zu entwickeln. Wir hatten eine Filmmatinee, wo wir einen Film angeschaut haben, wo es viel um Datenschutz und Privatsphäre ging, um uns im Anschluss daran dann auch darüber auszutauschen, was das wirklich im Alltag bedeutet. Und genau, hatten auch noch Ideen für viele weitere Formate, wie Stadtspaziergänge oder auch Bildungsveranstaltungen in der Straßenbahn, um einfach so einen niedrigschwelligen Zugang auch zu schaffen, dass man zu den Leuten hingeht und ins Gespräch kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass Digitalisierung eben nicht nur eine technische Seite hat, sondern vor allem auch eine soziale Seite. Was bedeutet das denn im Alltag der Leute konkret und eben auch für mich persönlich? Was will ich, wo sehe ich aber auch Gefahren? Und genau, da sich auszutauschen und auch Hemmschwellen zu nehmen. Ich glaube, das ist erstmal ein erster wichtiger Schritt. Und ja, so viel vielleicht mal zur Zeit vor Corona.
Und wie habt ihr dann diese Erkenntnisse verarbeitet? Wurden die den Bürgern in einer Form irgendwie wieder zur Verfügung gestellt, als digital, als Webseite? Oder wie seid ihr dann mit den Dingen umgegangen?
Genau, da sind wir jetzt gerade auch noch fleißig dran, die Ergebnisse auch endlich mal zu verschriftlichen und auch zu veröffentlichen. Wir haben während der Corona-Zeit sehr viel eben auch Online-Veranstaltungen durchgeführt. Da kann man zum Beispiel die Videos auf unserem YouTube-Kanal sich auch im Nachhinein immer noch anschauen. Also das steht auf jeden Fall zur Verfügung. Ansonsten haben wir eben auch die Website der Zukunftsstadt, wo auf die Veranstaltungen immer hingewiesen wird und wir dort auch neues Material nach und nach einstellen wollen, wenn wir jetzt das bald auch mal verschriftlicht haben. Also wie gesagt, dadurch, dass jetzt in der Corona-Pandemie auch plötzlich sehr, sehr viel auf online umgestellt wurde, waren wir da auch gut beschäftigt mit den ganzen Veranstaltungen. Genau, vielleicht erstmal so viel dazu. Und wir haben aber auch Materialien für diese Online-Veranstaltungen entwickelt, die wir dann auch den Interessierten zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wie kann jetzt gerade in den Quartieren, das hatte Markus ja schon angesprochen, mit den virtuellen Nachbarschaften, wie können dort Videokonferenzen durchgeführt werden, also sei es für Treffen, die bisher einfach real stattgefunden haben, aber auch neue Formate, wie zum Beispiel Kaffeeklatsch in der Nachbarschaft oder Spielenachmittage. Was muss ich tun, wenn ich so eine Videokonferenz plane und durchführe? Was ist wichtig? Welche technischen Aspekte, aber auch vielleicht welche methodischen und didaktischen Dinge sind wichtig? Und da haben wir auf jeden Fall auch Material entwickelt, was gerne jederzeit bei Interesse auch von uns zur Verfügung gestellt wird. Einfach eine Mail an uns schreiben, wer da das jetzt hört und gerne mehr drüber wissen wird.
Ja, und da haben wir ja vorher schon uns drüber unterhalten, dass das ein Thema war, das sicherlich alle beschäftigt hat, da wir ja jetzt auf die Formate, mit denen ihr anfangs angefangen habt, gar nicht mehr oder im Moment einfach gar nicht zurückgreifen können, sondern plötzlich alle gezwungen sind, diese digitalen Tools zu benutzen, haben eben sich viele die Frage gestellt, wie können wir denn die soziale Interaktion kompensieren. Seid ihr in der Frage schon jetzt im letzten Jahr auch ein bisschen weitergekommen?
Also ich glaube natürlich, dass der Mensch-zu-Mensch persönliche Kontakt weiterhin sehr, sehr wichtig ist und das auch online niemals ersetzen wird. Also ich glaube, es ist wichtig und auch gut, dass das eine Ergänzung ist und auch darüber hinaus es bleibt. Natürlich, im Moment ist man viel auf die Online-Formate angewiesen, aber ich denke nicht, dass es langfristig sozusagen komplett die persönlichen Begegnungen oder die persönlichen Treffen und Veranstaltungen ersetzen wird. Genau, aber wie gesagt, mit den virtuellen Nachbarschaftstreffen passiert jetzt viel in den Quartieren, dass man sich virtuell treffen kann. Und aber was wir auch gemerkt haben, dass es natürlich diejenigen, die möglicherweise vor der Pandemie noch nicht viel online unterwegs waren oder ja, einfach noch nicht den Zugang hatten. Das hat ja mehrere Seiten auch. Also einerseits natürlich der technische Zugang. Ich brauche erstmal ein entsprechendes Gerät. Ich brauche einen Internetzugang. Aber dann natürlich auch die Seite, ich muss wissen, was mache ich denn dann mit meinem Computer, meinem Laptop, meinem Tablet? Wie komme ich da rein in diesen virtuellen Raum, in dieses Online-Meeting? Und dafür möchten wir jetzt auch sogenannte Digital-Mentorinnen und Mentoren ausbilden, die das dann eben auch vor Ort Leuten erklären, die Fragen dazu haben. Dass man da auch die Verbindung schafft zwischen realem und virtuellem Raum.
Ich nehme mal an, die Ausbildung von solchen Mentorinnen, die braucht ja eben auch wieder eine fundierte Grundlage. Das heißt, da muss man sich ja dann auch wieder überlegen, was kommt in so ein Ausbildungsprogramm rein?
Ganz genau, da sind wir gerade dran. Wir haben eine Gruppe, die sich da regelmäßig austauscht und im Moment sind wir dabei, eben genau diese Schulung zu planen, zu konzipieren, damit es einerseits natürlich die technischen Fragen gut beantwortet werden können, aber ganz wichtig natürlich auch, wie geht man da zwischenmenschlich vor, wie geht man didaktisch vor, wie vermittelt man dann auch solche Kenntnisse. Ja.
Genau, wobei da haben wir ja, also da sind wir nicht nur an der Entwicklung, sondern wir haben ja schon ganz viele Qualifizierungen durchgeführt, unter anderem eben auch mit der Familienbildungsstätte. Das, was jetzt sozusagen die Herausforderung ist, die Sachen, die wir jetzt mit Dozenten gemacht haben, die noch weiter runterzubrechen und eben nochmal niedrigschwelliger zu machen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was vielleicht jetzt noch zu wenig rausgekommen ist, wir sind ja diejenigen, die das koordinieren. Das heißt, wir kooperieren mit ganz vielen unterschiedlichen Bildungsträgern. Die Familienbildungsstätte hatte ich schon genannt, die VH, aber auch andere Bildungsträger. Und letzten Endes, alle diese Bildungsträger tragen ja auch mit eigenen Veranstaltungen dazu bei, dass das Thema Digitalisierung besser erklärt wird, dass man verschiedene Facetten aufzeigt und dass für die Bürger und Bürgerinnen mehr verständlich ist, was hat eigentlich diese Digitalisierung mit einem selbst zu tun. Und das ist sozusagen einmal zentral in Ulm über zentrale Veranstaltungen, aber dann mit dem Quartier geht es eben auch in die Sozialräume rein, in die Sozialbereiche rein, um das runterzubrechen und möglichst niedrigschwellig zu machen.
Ja, das ist ein spannendes Themenfeld, wo man bestimmt auch noch einiges Wissen anhäufen kann. Da ist bestimmt noch viel zu tun. Da haben wir ja eingangs so ein bisschen darüber geredet, Theresa, dass du in diesem Themenfeld promovieren willst. Gibt es da noch zusätzlich Themen, wo du jetzt sagst, wenn ich ja was promovieren will, dann müsste ich noch in die und die Richtung gehen oder ist das jetzt schon so klar umrissen?
Ja, gefühlt jeden Tag kommt irgendein neuer Aspekt dazu, wo ich denke, ach Mensch, das wäre jetzt aber auch noch spannend. Also ich bin gerade eher vor der Herausforderung, dieses Riesenthemenfeld wieder ein bisschen kleiner zu kriegen und einzugrenzen. Ja, mich interessiert vor allem auch ein bisschen die Frage, wie es eben gelingen kann, dass die Digitalisierung nicht zu einer sozialen Spaltung führt in der Gesellschaft, also dass eben Leute sich nicht abgehängt fühlen oder auch tatsächlich abgehängt werden. In letzter Zeit habe ich mich da auch vor allem mit dem Thema Altersarmut beschäftigt, weil eben, ja, anders als in jüngeren Lebenslagen, man relativ wenig dann auch daran ändern kann am Einkommen. Also während ich als junger Mensch vielleicht noch eher auch dann einen Berufswechsel vornehmen kann, ist es im Alter dann einfach relativ schwierig dann zu ändern und wie es da aber auch gelingen kann, nicht von der Teilhabe ausgeschlossen zu sein. Das finde ich besonders spannend und wichtig und glaube auch einfach sehr relevant für nicht nur die Stadt, sondern gesamtgesellschaftlich gesehen, dass man versucht eben möglichst alle Menschen auch aus allen Gruppen mit einzubeziehen beziehungsweise ihnen die Chance zu geben, wenn sie möchten, teilhaben zu können.
Teilhabe am digitalen Wandel ist das Thema des Podcasts der digitalen Agenda. Zu Gast sind Sarah Waschler für die digitale Agenda, Theresa Kocher und Markus Marquardt für das ZAWIF. Heute geht es vor allem auch um die sozialen Faktoren der Digitalisierung. Und Theresa hat uns ein bisschen dargelegt, auf welchen Themenfeldern man hier auch noch forschen könnte, was wir alles über Digitalisierung eben noch nicht wissen oder was wir eigentlich auch das letzte Jahr jetzt so erlebt haben, dass wir nämlich gar nicht wissen oder gar nicht wissen, genau wissen, wie wir die sozialen Faktoren der Kommunikation, die bei Digitalisierung passieren oder in digitalen Tools passieren, wie wir die in unsere richtige Welt rüberbringen oder wie uns die in unserer richtigen Welt auch tangieren. Jetzt ist eben auch so ein bisschen Frage, es geht ja hier um Bürgerbeteiligung. Wie können überhaupt Bürger hier was dazu beitragen zu solchen wissenschaftlichen Themen?
Also ja, zunächst mal haben wir ja, und darauf baut eigentlich das gesamte Projekt auf, sogenannte Bürgerwerkstätten, in denen wir zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten die Bürger befragen, wie sie sich diese Formen der Digitalisierung vorstellen. Und ich hatte es ja eingangs schon erzählt, zum Beispiel im Bereich der Familie haben wir mit Eltern, aber auch mit Jugendlichen darüber geredet, welchen Einfluss denn Digitalisierung in die Familie reinbringt und wie man damit umgehen kann. Und neben diesen Bürgerwerkstätten sind wir aber auch dabei, eine Plattform aufzubauen zur Bürgerwissenschaft. Die Idee ist, dass Bürger selbst aus ihren Fragen heraus, mit ihren Überlegungen forschen, wie Digitalisierung zukünftig begleitet werden kann, beziehungsweise was sie selbst damit auch beitragen können. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben ja diese LoRaWAN-Technologie, die es in Ulm gibt. Das heißt, das ist, muss man sich vorstellen, wie ein WLAN, das überall funktioniert und worüber man Sensoren und Sensorendaten abrufen kann. Und da gibt es jetzt eine Forschungsgruppe, die bei uns im Botanischen Garten ein Hochbeet hat und dort Trockenstress untersucht und mit diesem LoRaWAN sozusagen als Arbeitsmittel quasi diese Technologie einsetzt, um ihre Forschungsfrage, nämlich wie Pflanzen auf Wassermangel reagieren, um das genauer zu untersuchen, den Pflanzenertrag, den Blütenertrag damit zu untersuchen. Und das wäre ohne diese Sensoren gar nicht möglich. Und wir haben auch weitere Gruppen, die sich jetzt damit beschäftigen. Es gibt ja den LoRa Park, der am Weinhof ist, wo es ja ganz viele Sensoren gibt. Und genau darum ist die Idee, jetzt mit solchen Sensoren auch neue Forschungsprojekte zu initiieren. Das ist so ein Bereich. Ein anderer Bereich ist, dass wir aber auch eine Gruppe von Bürger und Bürgerinnen haben, die schon älter sind, die jetzt gemeinsam im betreuten Wohnen Projekte initiieren. Wie kann denn dort, wie können dort digitale Medien auch genutzt werden? Und was braucht man an Rahmenbedingungen und welche Schulungen sind dafür erforderlich? Das sind jetzt sozusagen zwei Beispiele, die zeigen, dass Bürger und Bürgerinnen aus ihrer Perspektive sowohl in Bezug auf Technik als auch auf soziale Fragen Lösungen und Beiträge liefern können, um die Digitalisierung und die Probleme, die damit auftauchen, einfach besser zu gestalten.
Also da muss ich jetzt noch mal ganz genau nachfragen, was das Wording Bürgerwissenschaften dann meint. Meint es irgendwie, die Bürger betreiben selber Wissenschaft, oder meint es, die Wissenschaft macht Partizipation möglich über digitale Tools, sodass Bürger sich an wissenschaftlichen Forschungen direkt beteiligen können? Oder meint es beides?
Das ist eine gute Frage, weil es genau nämlich um beide Aspekte geht. Das heißt sozusagen, wir haben ja schon am ZAWIF sehr lange das Konzept des Forschenden Lernens, und da geht es in der Tat darum, dass Bürger selbst Fragestellungen haben und mit Forschungsmethoden an diesen Fragestellungen arbeiten. Das heißt, der Bürger ist selbst der Forscher. Und gleichzeitig gibt es in den Bürgerwissenschaften den Ansatz, dass Forscher Felder eröffnen, wo Bürger eingebunden werden und in die Forscher und die Forschung mit begleiten und unterstützen. Und genau diesen Spagat versuchen wir auch gerade zu gehen. Während wir also einerseits schon solche Forschungsvorhaben haben, bereitet Theresa gerade einen Workshop fürs Frühjahr vor, wo wir Wissenschaftler an der Universität, in den Hochschulen gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog beibringen wollen, wie sie im Rahmen ihrer Forschung solche Forschungsansätze öffnen für Bürger und Bürgerinnen, sodass die aktiv mit eingebunden werden können Insofern geht es genau um beide Aspekte.
Das heißt, hier ist die Untersuchung eine Zweibahnstraße. Also das heißt, bisher denkt man ja eben immer nur so hier bei Digitalisierung und Teilhabe daran, dass irgendwie Senioren, die es halt nicht können, die muss man halt irgendwie das beibringen. Aber nein, man muss eben auch Forschern beibringen, wie binde ich andere Menschen ein. Und dafür ist Digitalisierung eigentlich ein gutes Vehikel.
Genau, und vielleicht ist es auch eine relativ breite Straße, auf der es unterschiedliche Bahnen sozusagen gibt, inwieweit jetzt wirklich auch Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Also sei es, dass sie, ich weiß nicht, vielleicht im Herbst die Igel zählen, die durch ihren Garten laufen und diese Daten dann an Forscher und Forscherinnen schicken und man dann eher eben ein naturwissenschaftliches Biologieprojekt hat. Oder aber, dass Bürgerinnen und Bürger auch selbst sich Fragen überlegen und dann auch Techniken lernen, wie sie diese Fragen untersuchen können. Das wäre jetzt vielleicht eher im sozialwissenschaftlichen Bereich, aus dem ich komme, dass man dann auch Interviewtechniken lernt und auch nachher, was mache ich denn, wenn ich so ein Interview geführt habe, wie werte ich das aus? Und da ist dann die Einbeziehung natürlich ein bisschen größer auch. Also wenn die Leute das vielleicht auch selber durchführen können und auswerten dürfen und ja, vielleicht sogar auch am Schluss mitwirken an dem Papier, was man dazu schreibt, an der Veröffentlichung. Genau.
Jetzt habt ihr ja viele Aktivitäten. Ihr begleitet hier mit dem ZAWIF die Stadt bei einem großen Digitalprojekt bei der Zukunft Stadt 2030. Und da gibt es ja bestimmt einige Veranstaltungen, die ihr in nächster Zeit durchführen werdet oder durchführen macht im Moment. Was läuft denn da alles gerade?
Ja, ich würde vielleicht einfach nochmal mit unseren Themenfeldern anfangen, die wir vorhin schon erwähnt hatten, eben einmal der Bereich Familie. Da gibt es die Internetseite Familienbildung to go. Dort sind die ganzen Online-Angebote auch aufgeführt, die es in diesem Bereich gibt. Konkret ist im April, am 17. April von 14 bis 17 Uhr ein medienpädagogischer Workshop geplant für Großeltern und Enkelkinder zwischen 8 und 12 Jahren. Und am 23. April, das ist ein Freitag, Nachmittag von 15 bis 18 Uhr, möchten wir nochmal ein Erklärcafé durchführen zur Smart City, wo wir uns mit den Begriffen rund um die Digitalisierung und eben Smart City beschäftigen. Was ist es eigentlich? Wie kann man das auch einfach und verständlich erklären und begreifen? Genau, im anderen Themenfeld, wo es um Quartier und Engagement geht, hatten wir ja schon die virtuellen Nachbarschaftstreffen angesprochen, die hier in den Ulmer Stadtteilen angeboten werden und wo wir jetzt eben gerade dabei sind, die Schulungen für Digitalmentorinnen und Mentoren vorzubereiten, gemeinsam mit ganz vielen anderen Akteuren hier aus der Stadt. Also wer da Interesse hat, auch sich einzubringen und selber anderen Leuten bei technischen Fragen Unterstützung zu bieten, kann sich sehr gerne an uns wenden. Wir wollen da auch wirklich demnächst dann in die Umsetzung gehen und Schulungen anbieten.
Ja, und wir hatten ja noch zwei andere Themenfelder. Da ging es zum Beispiel um Gesundheit.
Ja, genau. Anknüpfend daran, was Theresa gerade gesagt hat, will ich noch auf die freiwillige Messe, die erstmal virtuell durchgeführt wird, von Engagiert in Ulm hinweisen. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man einfach verschiedene Engagementfelder für sich entdecken kann. Dann das Thema Gesundheit und Digitalisierung. Da verändert sich gerade sehr viel. Es gibt landesweit ein Projekt, das heißt Gesund Altern BW, mit dem wir eng kooperieren. Und da bieten wir verschiedene Informationen rund um die elektronische Patientenakte an. Wir bieten eine Bürgerwerkstatt an, machen das gemeinsam mit dem Generationentreff und dem Seniorenrat, wo es jetzt auch zukünftig verschiedene Praxiswerkstätten geben soll. Und es gibt mit dem Bethesda auch so eine Musterwohnung, wo es eben auch zusätzliche Veranstaltungen gibt. Am besten in Präsenz, vorausgesetzt, Corona wird uns das erlauben. Hier stehen im Mai und Juni eine ganze Reihe an Veranstaltungen an, die auch über die Zukunftsstadt-ulm.de, über diese Webseite auch zu finden sind. Und schließlich gibt es Ende März eine Veranstaltung, zum Thema Wirklichkeit zwischen Wahrheit und Lüge, wo es um die Frage geht, inwieweit verändern eigentlich die digitalen Medien auch unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit, welche Bedeutung hat das in der Wahrnehmung von Wissenschaft, aber eben auch, welche Medien Folgen hat das, beziehungsweise diesen Begriff der Filterblasen, dass jeder so in seinen eigenen Zusammenhängen sehr stark eingebunden ist. Wie funktioniert das und wie kommen wir aber aus so einer Dynamik raus und was bedarf es, um eine Streitkultur zu haben, die über solche tiefen Gräben, die wir ja zum Teil jetzt um die Begriffe Fake News und alternative Wahrheiten immer wieder hören, wie kommt man da raus und kann mehr beitragen auch für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die sich eben auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung und mit unserer Zukunft stellen.
Ja, das ist auch ein Thema, das uns bei Radio Free FM natürlich mit der Digitalisierung beschäftigt. Und daraus ergeben sich nämlich auch dann rechtliche Fragen, die man nämlich da auch wissenschaftlich fundiert klären könnte. Wie zum Beispiel, was hat gerade Twitter und YouTube mit dem Zensieren gemacht? Ab wann ist was eine Fake-Meldung? Ab wann ist was falsch? Wann kann ich das jetzt zensieren und rauswerfen? Man sieht, dass es auch notwendig, irgendwas zu bewerten und wie komme ich überhaupt dahin, sowas fundiert bewerten zu können? Das sind ja auch ganz breite Themenfelder, wo wir jetzt hier von vorne nochmal anfangen könnten.
Genau, ich meine, wir haben ja sozusagen dieses Jahr, das Themenjahr der Demokratie, auch anlässlich des 100-jährigen Geburtstags von Sophie Scholl, was insgesamt in der Stadt Ulm von ganz vielen Bildungsträgern auch aufgegriffen wird. Und ich glaube, da werden uns genau diese Fragen, diese Zukunftsfragen immer wieder begegnen und die eben auch im Kontakt oder im Zusammenhang mit Digitalisierung beschäftigen.
Ja, und ich glaube, was da ergänzend auch ganz wichtig ist für uns als Stadt, wir haben uns auf den Weg gemacht, hier einen Wandel einzuläuten, auch in Richtung Open Government. Das ist natürlich zum einen wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Digitalisierung umgehen können, aber zum anderen eben auch sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen können. Und dafür sind wir natürlich auch so Partner wie das ZAWIF und die Bildungseinrichtungen zum einen angewiesen, aber auch sehr dankbar, dass die sich damit beschäftigen und da wirklich auch gute Formate für die Bürgerinnen und Bürger entwickeln, um hier eben diesen Wandel gesamtgesellschaftlich angehen zu können und mitzunehmen.
Ja, ein super, super spannendes Thema sehe ich immer wieder. Ich als Ingenieur betrachte das natürlich meistens nur von dem technologischen Aspekt. Und wenn ich dann mit solchen Fragen konfrontiert werde, geht mir eine ganz neue Welt auf. Ich hoffe, ihr werdet uns auf dem Laufenden halten über das, was ihr in der nächsten Zeit noch weiter forscht. Hoffe, da gibt es noch viele Neuigkeiten und auch noch weiter viele Handreichungen und Ausbildungsprogramme, die man besuchen kann. Könntet ihr uns vielleicht auch noch mal sagen, wo wir das alles gemeinsam gebündelt finden?
Ja, genau. Eine gute Plattform ist immer unsere Zukunftsstadt-Website. Das ist die www.zukunftsstadt-ulm.de. Da finden sich immer aktuelle Meldungen, die ganzen Veranstaltungen und auch Kontakte zu den unterschiedlichen Partnern und Projekten. Und natürlich auch der Link zum Podcast.
Dann wünsche ich euch noch weiter viel Erfolg und danke, dass ihr alle da wart.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.